Leben. Man blättert ein Buch auf und plötzlich steht da ein Ritterschloss, deutlich sichtbar, oder irgendetwas anderes. Eine Erlebnislandschaft, ein Gebirge oder so. Es gab verschiedene. Die waren drin verborgen, aber durch das richtige Öffnen wurden diese dann sichtbar und stellten sich dann hin und auf. Und für mich ist das im Bhagavatam, oder das Phänomen des Bhagavatam ist etwas, was geschieht. Es ist fast wie beim Chanten, dass man chantet und chantet und chantet und plötzlich ist dieses Gefühl da, dass man, dass Krishna einfach da ist beim Chanten. Das ist auch manches Mal in der Gemeinschaft mit Sadhus, mit Devotees, dass man sich austauscht, dass man Service macht, Prasadam gibt, dass man bewusst so etwas wie ein Gastgeber ist für Devotees. Und dann plötzlich scheint ein Forum geschaffen, in dem Krishna erscheint und erschienen ist. Also etwas geschieht und etwas stellt sich auf, wie in meinem ersten Beispiel, dem Beispiel von einem Aufstellbuch. Ich weiß auch nicht, ob die so genau heißen, aber das geschieht jedenfalls. Heute Morgen sprach ich in dem philosophischen Teil darüber, wie es sogenannte performative words gibt, also Worte, die etwas auslösen. Ich war unlängst auf dem Schloss Rheinsberg, wo sich Friedrich der Große für viele Jahre aufhielt und habe danach so ein bisschen das Leben von Friedrich dem Großen studiert und von diesen gewaltigen Kriegen, wie zum Beispiel dem Siebenjährigen Krieg, der Europa ausbrannte wie eine Fackel, die in einen menschlichen Bauch gesteckt worden ist. Der ist halt zustande gekommen, weil ein Politiker, in diesem Fall Friedrich der Große, den Auftrag an Soldaten gegeben hat, die dann sein Wort genommen haben und daraus ist eine historische Wirklichkeit geschehen. Ein performative Wort, ein Wort, was nicht gesprochen wird in der Wüste, sondern was einen qualifizierten Sprecher und einen qualifizierten Zuhörer hat. Das ist auch, was im Bhagavatam geschieht. Da sprechen die Heiligen zu uns und berühren uns auf besondere Art und Weise. Ganz tief im Herzen. Srila Prabhupada hat einen Kommentar von Vishwanath Chakravarti Thakur als performative word erfahren in seinem Leben, als ein Wort, was sein Leben verändert hat. Ich möchte Divya Singha, du bist gerade so da, bitten, ich habe das vergessen bei mir, auf dem Tisch liegt ein wie heißt das? Ist der Kommentar von Vishwanath Chakravarti zur Gita, nicht zur Bhagavatam. Der müsste da sein. Das ist ein braun eingebundenes Buch. Das habe ich vorbereitet für euch. Und Prabhupada beschreibt darüber, wie er in seinem Leben als Grihastha mehr oder weniger sich um die familiären Belange kümmerte. Und dann eines Abends die Bhagavad Gita nahm und in der Bhagavad Gita las und dabei dann auf eine Erläuterung von Vishwanath Chakravarti Thakur stieß. In diesem Augenblick, als er diese Erläuterung las, sagte, dass in seinem Herzen der Samen zur Veränderung gesät wurde. Genau das ist das Buch. Er war nicht mehr derselbe. Die beiden waren zusammengekommen. Krishna in der Bhagavad Gita und der Sadhu Vishwanath Chakravarti Thakur, der den Kommentar schrieb, und der Zuhörer Srila Prabhupada. Und in dieser Kombination sprang der Funke rüber von dem Buch und von einem einen großen Vaishnava, der in einer fernen Zeit gelebt hatte und entfachte Prabhupada und daraus wurde die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Wollt ihr diese Erläuterung hören, die Prabhupada? So, diese Erläuterung wurde also zu einem performative Word und ich habe sie durch Krishnas Mercy finden können. Das ist die Erläuterung zu dem Shloka, zweites Kapitel, Text 41. Vyaya sayat mika buddhir ekeha guru nandana bahushaka shanantascha buddhayo vyavasayinam. Diejenigen, die entschlossen sind, haben nur eine Absicht, o Sohn der Kurus. Die Intelligenz der Unentschlossenen dagegen ist viel verzweigt und sie haben unbegrenzt viele Wünsche. Also Prabhupada las das so und muss so gedacht haben bei sich, okay, es geht hier um Entschlossenheit, die eine Absicht hat und anders ist als die viel verzweigte Intelligenz eines materiellen Menschen. Und dann las er in der Erläuterung und dann kam eben dieser Effekt zustande. Entschlossene Intelligenz heißt, dass man fixiert ist im Bhakti-Yoga. Dann ist die Intelligenz eins. Hierzu ist Folgendes zu berücksichtigen. Mein Sadhana ist es, den Lotusfüßen des Herrn zu dienen, sich an ihn zu erinnern und ihn zu verherrlichen, so wie es mein Guru mir gesagt hat. Diese Worte meines Gurus sind auch mein Ziel. Diese Worte meines Gurus ist die Medizin, die mich am Leben erhält. Ich kann niemals diesen Sadhana und dieses Satya, diese Übung und dieses Ziel aufgeben, nämlich die Worte meines Spiritual Meisters. Diese Worte sind mein wünschenswertes Objekt. Das ist alles, was ich will. Meine Pflicht und nichts anderes. Nichts anderes wünsche ich mir. Nicht einmal in meinen Träumen. Bei der Ausführung der Unterweisung meines Spiritual Meisters ist mir mein eigenes Glück und mein eigenes Leid gleichgültig. Ob ich nun weiterhin im Samsara bleibe oder ob das Samsara vernichtet wird, für mich ist es gleichgültig. Für mich gibt es keinen Verlust mehr. Ich möchte diese entschlossene Intelligenz haben, nämlich fixiert zu sein in dem Befolgen der Anweisung meines spirituellen Meisters. Die Intelligenz von anderen, die dieses Ziel haben, ist viel verzweigt und auf viele Dinge gerichtet. Also Prabhupada las das. Er sagt, Vishwanath Chakravarti Thakur, dass die Entschlossenheit, von der Krishna spricht, ne, die also sich nur auf eine Absicht richtet, ganz konkret bedeutet, dass man die Unterweisung seines Spiritual Meisters befolgt, als das Ein und Alles im Leben. Dass das wirklich der Lebensinhalt ist, die Pflicht und der einzelne Wunsch, den Vishwanath Chakravarti Thakur hat. Vishwanath Chakravarti Thakur hat also erläutert, wie es zur Entschlossenheit kommt, nämlich ganz spezifisch die Unterweisung des Gurus zu befolgen. Und er liest das so. Und er ließ das ein bisschen liegen. Er ließ das ein bisschen wirken. Zeit verstrich. Aber er hatte immer dieses Erlebnis. Ich habe damals gelesen, Entschlossenheit bedeutet, diese Unterweisung zu befolgen. Und irgendwann war es dann soweit. Er sagte, ich bin jetzt soweit, ich werde das ausüben. Er verließ seine Familie, die Kinder waren groß. Er beschreibt, wie er so mehr oder weniger gedankenverloren auf den Bahnhof in Kalkutta kam und er sah, da fährt gleich ein Zug nach Vrindavan. Er schaute in seiner Tasche, da war genauso viel Geld drin, wie er brauchte für ein Ticket nach Vrindavan. Er löste das Ticket ein und fuhr nach Vrindavan und wurde der Schiller Prabhupada, den wir kennen. Er hatte diese Unterweisung noch nicht gleich ausüben können, wohlgemerkt, nicht? Aber er behielt sie in seinem Herzen. Sie reifte heran und als ein kleiner Auslöser da war und er auf dem Kalkutta Bahnhof war, da ist die durchgekommen und hat ihn nach Vrindavan gebracht. Und dann hat sie, stell dir mal die Entschlossenheit von Prabhupada vor, dann ist er alleine mit keinen finanziellen Mitteln nach Bombay gekommen und hatte eine Schiffüberfahrt erbettelt, hatte nicht das Geld dazu und ist dann auf dem Dampfer nach Amerika gefahren und hat dort diese Unterweisung erfüllt, nämlich Krishna-Bewusstsein im Westen zu verbreiten. Unglaublich! Also wirklich, bitte, das ist so eine Geschichte, wir haben das schon so oft gehört, dass wir sagen, ja, ja, kenne ich schon. Nicht? Aber denkt nochmal drüber nach. Da, was ist dahinter, hinter dieser Entschlossenheit, dann nochmal Vrindavan zu verlassen und nach Vrindavan zu, nach Amerika zu kommen? Es ist einfach, dass dieses Wort aus den Schriften von Krishna und seinem Devotee, ja, dann in ihm diese Entschlossenheit hervorbrachte und er allergrößte Hindernisse, sogar eine Herzattacke überlebt. Ich finde das einfach unglaublich. Ich hatte einmal das Freitag zu viel Pilates gemacht, 3 Stunden statt 1 Stunde, und hatte am Morgen, als ich hier war, ich war in der Dusche und habe mich falsch bewegt und der ganze Rücken hat mich so gepeinigt und ich denke halt nie daran, dass ich ernsthaft aufhören sollte zu predigen, aber ich dachte, wie komme ich jetzt aus der Dusche raus? Das ist ja schrecklich peinlich, wenn hier mich der Sharanga Thakur aus der Dusche befreien muss, nicht? Weil ich steif wie ein Besenstiel da in der Ecke lehne und mich nicht bewegen kann. Und was ging denn irgendwie? Ich weiß es immer noch nicht, wie ich es geschafft habe. Und da habe ich dann so drüber nachgedacht. Prabhupada hatte eine Herzattacke. Wie sagt man? Herzinfarkt, sagt man heutzutage. Ein Herzinfarkt. Manumati, bitte denke daran. Also ein Herzinfarkt, da kann man sich normalerweise überhaupt nicht mehr bewegen. Wie ist es, Frau Dunkel? Herzinfarkt, das ist schlimmer, oder?
Vernichtungsschmerzen, das ist so, und eigentlich auch.
Vernichtungsschmerzen?
Ja,
nennt man das. Man nennt es richtig Vernichtungsschmerzen. Ach, daher kommt das Wort Vernichtungskirtan. In der Schweiz wurde dieses Wort geprägt. Vernichtungsschmerzen. Also ganz schlimm. Ganz schlimm. Und trotzdem hat Prabhupada an dieser Entschlossenheit festgehalten. Nein, ich muss nach Amerika gehen und da predigen. Und dann kam es in Amerika, kam nochmal ein zweiter Herzinfarkt. Und das ist wirklich mega happig. Extrem ist das. Nicht? Also, und Prabhupada hat das einfach mit der inneren Entschlossenheit überwunden, die gesehnt wurde aus den Schriften und mit dem Sadhu. Das ist unser Beispiel. Er hat gesagt später, es hat mein Leben verändert. So, wenn man das Bhagavatam verstehen will und wirklich mit dieser lebensverändernden Kraft der Entschlossenheit oder auch irgendeine andere Kraft in Kontakt kommen will, dann ist es wichtig, dass man beides hat. Den Segen Krishnas und den Segen der Sadhus. Im Chaitanya Charitamrita Antya Lila wird es so ausgedrückt. Wenn du das Srimad Bhagavatam verstehen wirst, musst du dich an einen selbstverwirklichten Vaishnava wenden und von ihm hören. Du kannst das nur tun, wenn du Zuflucht gesucht hast bei den Lotusfüßen von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Also beides wieder. Krishna, in diesem Fall Gauranga Mahaprabhu, und einem Sadhu. Nun, was sollen wir damit anfangen? Es ist nicht so einfach in dieser Welt, Sadhu Sangha von einer sehr, sehr hohen Qualität zu haben, weil die Sadhus rar sind. Außerdem hat sich unser Lebensstil total verändert. Wir leben nicht in einem Dorf in Indien mit einem erstklassigen Sadhu. Die waren ja in der damaligen Zeit unglaublich verbreitet, diese selbstverwirklichten Seelen, weil die Zeit einfach nicht so fortgeschritten im Kali Yuga war. Und die lebten in Dörfern und dann gab es so den Dorf-Sadhu. Ne? Wir leben nicht in solcher Situation. Aber auch wir können den Einfluss von erstrangigen Sadhus bekommen und inspiriert werden, unsere Zweifel klären lassen und auch in gewisser Weise erleuchtet werden, wenn wir wissen, wie wir mit ihnen Gemeinschaft pflegen. Und ich lese hier etwas von einem sehr nice Gottbruder von mir vor. Die Idee, wenn man Schriften liest, ist nicht Wissen zu bekommen, sondern beeinflusst zu werden von einem Sadhu, sodass man eine neue Inspiration erhält, Antworten auf die eigenen Fragen und die Zweifel lösen kann. Nun, sagt er, wenn wir das Bhagavatam nehmen, sollte der erste Schritt sein, dass wir zu dem Sadhu oder den Sadhus beten, die wir in den Werk treffen werden. Zum Beispiel, wenn wir das Bhagavatam in die Hand nehmen, können wir zu den Autoren, Srila Prabhupada ist der, sagen wir mal, der moderne Autor, aber können wir zu Vyasadev beten, zu Narada Muni oder den großen Persönlichkeiten, die dort gerade gegenwärtig sind. Wir können zu ihnen beten, dass sie uns inspirieren und uns Leben geben. Und wir können auch ihnen Ehrbietung darbringen. Also richtig vor dem Lesen auf den Boden gehen und unser Stern in den staubigen Staub hineintun vor unseren Füßen. Das ist möglich. Vor einiger Zeit, vor vielleicht 25 Jahren, nee, 30 Jahren war das, hat mir mein Vater, mein weltlicher Vater gesagt, er ist auch auf dem spirituellen Weg. Habe ich gesagt, ja. Was hast du denn da Neues? Sind wir da auf dem gleichen Weg? Und er sagt, es kommt darauf an, wie du das siehst. Ja, erzähl mal. Ja, ich höre jetzt von Seth. Seth ist irgendwie so ein Wesen, was aus der pyramidischen Pharaonenzeit kommt. Und da kann man jetzt, denn man stellt sich einfach ein und sagt, Seth, komm. Und dann channelt man Seth. Und Seth channelt durch einen durch. Ich sag, und funktioniert das? Ja, ich spüre richtig diese Szene. Ich habe da ein Buch gelesen. Willst du es auch lesen? Ich habe gesagt, du, ich habe schon meine großen Heiligen, Rupa Goswami und Narada Muni und Vyasa. Ich habe so viele davon. Aber ehrlich, jetzt mal zwischen Vater und Sohn. Also, dann sind wir, weil meine Mutter sollte nichts davon hören, weil die ist so super christlich. Und dann sind wir zurück in ein Zimmer gegangen und haben gesagt, so, wer ist denn jetzt dieser Sinn? Jo, das ist ein ganz erleuchtetes Wesen. Der ist da mit Ramses in Kontakt. Wer ist denn jetzt Ramses? Also Ramses, weißt du nicht, ist der erste Pharao, der ist niemals gestorben. Was für ein Eso-Buch liest du denn da? Nein, es ist schon ein bisschen esoterisch, aber es funktioniert. Ich sage jetzt mal Hand aufs Herz. Du meinst, du trittst in Kontakt mit Seth? Mit so einem Wesen? Klar! Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, was zu tun ist, was für eine geschäftliche Entscheidung zu treffen ist. Ich frage einfach Seth. Kriegt die Information und zählt, sagt und dann läuft das und dann macht die Bundesbank Gewinne. Wegen zählt. Ernst? Ich sage dir ernst. Mutter darf nichts davon wissen. Ich sag nichts. Und dann hat er das gemacht und das hat anscheinend, also mein Vater ist auch sehr kreativ, wie ich, 10 Jahre gedauert. Und, aber da habe ich so gesagt, für mich, der hat so viel Vertrauen in diesen Seel, wer immer das ist. Und warum habe ich kein Vertrauen in die Sadhus und die Tradition? Und dann habe ich angefangen, bevor ich die Bücher las, Nectar of Devotion zu Rupa Goswami zu beten. Ich habe gesagt, jetzt mache ich das auch, wenn mein Vater das macht. Also dann mache ich das besser. Nicht aber so der Geist des Sohnes kam so durch. Ne? Und dann habe ich das einfach gemacht und das hat funktioniert. Das funktioniert. Ich weiß, man denkt auch, es ist so, ich sitze so vor mir, so wie ich vor meinem Vater stand und sagte, erzähl keinen Mist, Alter. So in dieser, in Hamburgerisch spricht man so offen miteinander. Das ist kein Frevel, ist kein Offens, wenn man so spricht, nicht? Auf liebevolle Art und Weise. In Hamburger Deutsch. Und ich habe dann einfach gesagt, das mache ich jetzt. Und ihr schaut jetzt so auf mich, Satchinandan Swami, erzähl uns hier nichts. Macht es einfach. Diese Devotees sind nicht tot. Die Seele ist unsterblich, habt ihr es schon mal gehört? Und diese großen Seelen sind deswegen immer da. Und die hören, wenn wir zu ihnen beten. Deswegen sind die in dieser Welt geblieben, um uns gefallenen Seelen zu helfen, wie wir weitergehen. Sie zeigen uns den Weg zu dem Boot, was uns über den Ozean von Samsara bringt. Und wir beten ja zu ihnen. Wisst ihr, Om Ajana Timurandasya und dann Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa, da ist er schon, Rupa Kadamayam Dadati Sva Patantikam. Auch bei Goswami. Wir beten zu ihm. Bitte öffne mir die Augen. Jagannath Das Babati. Prabhupada sagt, wir sollten zu den 6 Goswamis von Vrindavan beten. Und dann würden alle Hindernisse im devotionalen Leben vergehen. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in Paris gewesen und dann hat Prabhupada zu uns eines Morgens gesagt, I will teach you a song. Und dann, das war zur Morgenvorlesung, wir hatten uns eingerichtet auf eine Bhagavatam-Vorlesung, aber Srila Prabhupada ist dann mit uns in den Library Room gegangen, in eine Bücherei, wo ein bisschen mehr Platz war. Und dann waren Songsheets vorbereitet worden, die wurden ausgeteilt und dann Prabhupada das Lied Krishna Kirtana Ganana Tanatano gesungen und hat uns dann gesagt, dass er, bevor er in den Westen kam, jeden Tag zu den Goswamis gebeten hat, um Hilfe zu kriegen. Er hat auch gesagt, dass er im Radha Damodar Tempel regelmäßig zu Rupa Goswami bat, also betete, und er einmal gesehen hat, wie Rupa Goswami aus seinem Grabmal herausgegangen ist und ihn gesegnet hat, im Westen zu predigen. Herr Prabhupada hat gesagt, amazing, ne? Also sie die sind da, diese Goswamis, sind da geblieben, will ich mal sagen, auf eine Weise, um uns zu helfen. Und wenn wir das Bhagavatam eben lesen wollen, dann ist es wichtig, dass wir das mit ihrer Hilfe lesen, mit ihrer Unterstützung, mit ihrer Erleuchtungskraft. Man sagt dazu, da gibt es ein bestimmtes Sanskrit-Wort, was so diese Segnungskraft, das kommt jetzt gerade nicht, was also diesen Segen ausdrückt, der von einem großen Sadhu ausgeht und uns im Herzen ermächtigt. Ich wollte euch wirklich mal bitten, weil die Frucht des Bhagavatams durch einen Bhagavat kommt, zu diesen Persönlichkeiten zu beten, zu Prahlad Maharaj zu beten, dass er einem zum Beispiel helfen kann, Neid aufzugeben im Herzen und Missgunst gegen andere, Kennt ihr noch das Gebet von Prahlad Maharaj, wo er sagt, ich bete darum, dass alle neidischen Menschen im Universum besänftigt werden und in ihrem Herzen den Wunsch verspüren, sich um das Wohlergehen des anderen zu kümmern. Diesen Prahlad Maharaj sagt das angesichts seines Vaters Hiranyakashipu, der ihm so missgünstig gesonnen ist, dass er ihn sogar gedroht hat, umzubringen. Und Prahlad vergab seinen Vater. Er dachte sich, mein Vater ist doch mein Vater, der meint es nicht ernst. Das ist einfach, er spielt wahrscheinlich mit mir ein bisschen. Und hat ihm überhaupt nie etwas Böses angedichtet oder hat niemals etwas Böses von ihm erwartet. Das war unvorstellbar, weil er in einem Bewusstsein lebte, was frei von Missgunst auf andere ist. Nur ein missgünstiger Mensch sieht immer die ganze Welt als missgünstig an. So, wir können zu Prahlad Maharaj beten, dass wir auch ein bisschen von Gewinn werden, nicht? Auch ein bisschen uns um das Wohl von anderen kümmern. Und das ist hier, was mein Gott Buddha hier auch beschreibt, dass man also, wenn man in den Text hineingeht, dass man betet um die Unterstützung von diesen großen Persönlichkeiten. Srila Prabhupada hatte immer ein Bild auf seinem Tisch von seinem eigenen spirituellen Meister. Ich weiß noch, als er in Schloss Rettershof ankam, da war die erste Aufgabe des Dienstes, seines Dieners, die Bilder auf seinen Tisch aufzustellen. Da war ein Bild von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur da, weil sich Prabhupada eben erinnerte an diese Erläuterung. Ich bin der Diener meines spirituellen Meisters, das ist mein Sadhana. Als Diener bin ich hier im Westen. Und er hatte das Bild und hatte immer vor dem Bild gesessen und es immer gesehen, wenn er gepredigt hat, wenn er übersetzt hat und so weiter. Und das hat ihm Kraft gegeben. Er hat später gesagt, es war nicht mein Verdienst, dass ich die Bewegung ins Leben rufe. Das ist alles von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gekommen. Ich bin nur sein demütiger Diener. Und er hat die Kraft gegeben. Hat er immer gesagt. Hatte immer Kontakt mit seinem Guru. Hatte ein Bild aufgestellt und war richtig so ein demütiger Vaishnava, so ein demütiger Bhakta. Also das hat mich sehr beeindruckt, weil ich das sehr genau und neugierig, wie ich nun mal bin, studiert habe. So, ich dachte, dass wir heute eine kleine Übung machen. Darf ich sehen, haben wir noch diese vier Lernstufen irgendwo, dass wir den Devotees das zeigen? Wir haben euch Texte gegeben. Habt ihr alle Texte erhalten oder gibt es Devotees, die vielleicht zeitverzögert gekommen sind und noch keinen Text haben? Someone without a text? Jeder hat seinen Text. Die Mutter von Pablo hat keinen Text. Englisch oder Deutsch ist besser? Was spricht die Mutter?
Deutsch.
Deutsch, gut.
B.
Gut. Ich möchte euch Folgendes bitten. Lest, bevor ihr anfangt zu lesen, also ihr müsst ja vielleicht erstmal wissen, was für einen Text ihr erhalten habt. Ihr seht dann aus dem Zusammenhang, in dem der Text ist, ob der vielleicht von Srila ist von Shukadev Goswami gesprochen worden. Ich weiß im Augenblick nicht mehr, was ich rausgesucht habe für diese Übung.
Der eine ist von Ajamil.
Ihr könnt vielleicht, ja, der Ajamil hatte eine, welcher Text ist es? Partner A?
Partner B.
Partner B. Liebe Devotees, lest mal jetzt noch nicht die Texte. Ich weiß, es ist immer sehr faszinierend, dem langweiligen Sachinanda Swami zu entgehen. Aber hört noch zu, ihr könnt gleich lesen. Partner, was? Wer von euch ist B? Ihr habt einen Text, den Ajamil gesprochen hat. Ajamil, der ein Brahmane war, der dann aber zu Fall kam und für lange Zeit sein Krishna-Bewusstsein aufgab. Es wurde dann aber wiederbelebt, als er im Augenblick seines Todes hilfesuchend nach seinem Sohn Narayan rief. Narayan, Narayan. Aham Atra, ich bin hier, ich bin hier, bitte rette mich. Und er merkte dann, dass der Sohn, der spielte weiter, das war ein kleines Kind, das nahm, für Kinder gibt es das Verständnis von Tod noch nicht. Die denken, es geht da um Einschlafen und ja, wozu braucht mich Papi dazu? Der spielte also weiter und dann registrierte Ajamil, dass ihm sein Sohn nicht helfen konnte. Aber er rief weiter verzweifelt nach Narayan aus. Und der eigentliche Narayan, Krishna, schickte ihm dann Hilfe in Form der Vishnu-Dutas, die ihm halfen und die Todesboten, die Yama-Dutas, verjagten und dann den Ajamil nochmal zum Leben zurückholten und nach Haridwar schickten, wo er dann Krishna-Bewusstsein intensiv praktizierte für nur 2 Wochen und dann ging er zurück nach Hause, zurück zu Gott. So, ihr könnt vielleicht zu Ajamil beten. Oh Ajamil, ich kann mich irgendwie identifizieren mit dir. Ich habe auch mein ursprüngliches Krishna-Bewusstsein leider aufgegeben und ich wünsche um deine Segnung. Oder ihr könntet sagen, weil Prabhupada spricht in dem Ajamil-Text sehr, sehr deutliche Worte, Prabhupada, bitte helf mir, diese Worte in meinem Herzen zu realisieren. Und dann ist Text A.
Durch ihr Auf- und Untergehen verringert die Sonne und die Lebensdauer.
Gut, ich weiß. Und der ist gesprochen von Shukadev Goswami. Wer ist Partner A von euch nochmal? Genau. Da war es so, dass Shukadev Goswami zu Parikshit kam, der innerhalb von 7 Tagen sterben sollte, das wisst ihr schon, und er wollte ihm sagen, es ist kein Problem, dass du jetzt sterben musst, denn ich werde dir in diesen 7 Tagen Krishna Katha erzählen und so wirst du mit dem Krishna Katha, was du hörst, unsterblich werden. Also kein Problem, dass du in 7 Tagen stirbst. Und ihr könnt auch sagen, ihr könnt beten zu Shukadev Goswami oder Parikshit Maharaj, dass sie euch das Verständnis geben, dass Tod kein Problem ist und Leben auch kein Problem. Denn ihr seid eine unsterbliche spirituelle Seele. Nicht? Also bitte betet jetzt einmal zu den Persönlichkeiten. Gestern hatten wir uns rein und ganz und gar beschäftigt mit Krishna beim Lesen. Heute wollen wir uns mit dem Bhagavata, der Person Bhagavata, verbinden und ihn um Hilfe und Mithilfe bitten. Dann lesen wir den Text, Shravanam. Dann lassen wir den Text uns in uns arbeiten. Das heißt, wir reflektieren über ihn. Und dann Nididhyasana, kontemplieren wir darüber, wie wir diesen Text vielleicht auf uns beziehen können und unsere jeweilige Situation. Und dann kommt etwas Interessantes. Das Beten tun wir, haben wir hier nach oben geschoben, aber zum Devotee beten wir. Hier in diesem Prozess, wo wir nochmal nachdenken, das machen wir nicht leise, sondern laut. Was wir machen ist, wir treffen uns mit unserem Partner und wir gehen mit ihm durch die Schritte durch. Wir sagen ihm, was wir gelesen haben, möglichst in eigenen Worten. Dazu möchte ich euch gleich eine Aufgabe noch geben. Und wir sagen ihm, was wir reflektiert haben und wir teilen es. Ich habe mir hier aufgeschrieben, die neuesten Forschungen haben deutlich erwiesen, dass dann, wenn man das lehrt, was man gehört hat, man am allerbesten lernt. Die effektivste Art und Weise zu lernen ist, wenn du das, was du gehört hast, gleich nachdem du es gehört hast, lehrst, also weitergibst. Das ist, deswegen sind wir als you know, so einer in meiner Situation mit meinem Dienst, ich lese was und ich gebe es sofort weiter. Die Leute im Gorabhan können sich überhaupt gar nicht vor mir retten, weil wenn ich lese, dann renne ich immer zum nächstbesten und dann so sitze ich jetzt hin und dann erzähle ich das und dann auf diese Weise lerne ich das. Also du musst versuchen, laut das zu erklären, was du gerade studiert hast. Und auf diese Weise wird ein wichtiger Transfer geschehen. Du wirst nämlich das, was du sonst nur in der Kurzzeitgedächtnis hast. Heute ist es da, morgen ist es schon weg. Das ist Kurzzeitgedächtnis. Das kommt in das Langzeitgedächtnis. Das erinnerst du für dein Leben. Das haben Forschungen gezeigt. So, ich möchte euch nur noch eine wichtige Methode geben, die zum Reflektieren hilft. Keine Sorge, das wird gleich sehr, sehr klar. Wisst ihr, was Freewriting ist? Dass man einfach drauf los schreibt und die Regel einhält, dass man niemals aufhört zu schreiben. Ganz gleich, was passiert, man schreibt und schreibt und schreibt. Ich würde euch bitten, in dem Teil, wo ihr selber reflektiert, diese Technik anzuwenden. Ihr lest also jetzt für nochmal ganz einfach. Ihr betet zu der Persönlichkeit, euch zu assistieren in eurem Versuch, tiefer ins Bhagavatam einzutauchen. Ihr lest dann den Text, dann reflektiert ihr darüber, indem ihr Freewriting macht oder Mindmapping. Das heißt, dass man die Konzepte einfach in so Blasen reintut. Hier schieben wir das hin und da ist jenes Konzept und da ist jenes Konzept. Dass ihr dem jedenfalls eine bildliche Form gibt, entweder durch das Schriftbild, was ihr erzeugt, oder durch das Mindmapping-Bild oder so. Dass ihr ein bisschen reflektiert. Für diejenigen von euch, die keine Schreibmenschen sind und sich auch noch nicht ganz sicher sind in der Rechtschreibung, so wie das bei mir der Fall ist, ihr könnt auch einfach nur denken, nicht? Reflektieren. Und dann präsentiert ihr eurem Partner wie jemand, der in der Schule einen Vortrag gibt, was ihr da gelesen habt. Ihr wollt die Idee rüberbringen. Stellt euch vor, ihr seid in einem großen Klassenraum wie hier, ihr sitzt auf dem gleichen Podest wie ich sitze und ihr sprecht eine Gruppe von Menschen ein, um ihnen die Information und eure Reflexion dazu zu teilen. Ja? Diese Schritte, die wir eben erklärt haben, habt ihr auch in den praktischen Richtlinien. Betet zu dem Sadhu, wenn ihr gerade mal schaut, der den Text geschrieben hat, oder zu den Sadhus, welche in dem Text erscheinen. Bete um tiefere Einsichten und Inspiration. B. Lese den Text und lasse ihn auf dich wirken. C. Reflektiere über den Text durch Freewriting, Mindmapping oder einfach tiefes Nachdenken. Und D. Präsentiere den Text deinem Partner in einer dienenden Haltung, also nicht so belehrend, nicht? Also hör mal her, ich habe jetzt was gelesen, du armer Wurm. Präsentiere den Text deinem Partner in einer dienenden Haltung, wie es ein spiritueller Lehrer tun würde. Stelle dir zum Beispiel vor, du gibst eine Vorlesung oder Präsentation zu einer sehr interessierten Zuhörerschaft. Und so wirst du vielleicht das lernen. Gut. Ich höre dich akustisch nicht. Richtig. Ich höre gerade bei Partner A, ist die Erläuterung noch nicht auf der ersten Seite beendet, sondern geht weiter auf der zweiten Seite. Nicht, dass ihr denkt, das, was auf der zweiten Seite ist, betrifft euch nicht. Gut, dann lasst uns mal jetzt auf die Uhr schauen. Wir haben... Oh, wir sind gut in der Zeit. Krishna's Mercy. Wir haben 25 Minuten vor 12. Ich glaube, so wie gestern war okay, 40 Minuten war eine gute Zeit. Da konnte man alles unterbringen. Dann, ja, was ist das? Machen wir 25 vor, 40 Minuten, 15 nach, nicht? 15 nach 12. Wenn wir bitte um 15 nach 12, Viertel nach 12, hier wieder sind. Bitte seid rechtzeitig, weil wir haben dann gerade noch 45 Minuten, um dieses Retreat zu beenden. Ich werde da noch wichtige Sachen sagen. Ihr könnt genau das machen wie gestern, dass ihr euch ein geeignetes Zimmer findet und euch dort wohlfühlt. Und bitte nicht vergessen, zurückzukommen. wo ihr die verschiedenen vier Stufen hindurchgegangen seid, dass ihr so viel mehr Inspiration und Licht in den Raum trägt als vorher. Also das merkt man immer, ihr kommt so rein wie glühende Bären. weil das ist sehr einfach zu erklären, weil ihr euch wirklich mit dem Bhagavatam auseinandersetzt. Und merkt ihr vielleicht, während ihr das jetzt zweimal schon praktiziert habt, wie ihr tiefer und tiefer kommt. Ich fand sehr schön den Vergleich, den Gaurahari heute zitiert hatte. Der kommt aus einem Kommentar zum Shikshastakam. Dort wird gesagt, dass die Samen, wenn sie nicht tief eingepflanzt werden, sondern nur an der Erdkruste bleiben, sehr leicht von dem Wind weggenommen werden können und irgendwo hingeblasen werden. Wenn aber die Samen fest in das Erdreich gebracht werden, können sie dort Wurzeln schlagen und zu Bäumen wachsen. So ist es eigentlich auch mit dem Lesen vom Bhagavatam. Wenn wir das auf einer oberflächlichen Ebene machen, ohne diese Schritte reflektieren, kontemplieren und dann beten, dann ist es nur auf so einer äußeren Bewusstseinsschicht, einer äußeren Bewusstseinskruste eingepflanzt und kann eigentlich nicht wurzeln bei uns. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem von vielen von uns, dass die spirituellen Dinge oder das spirituelle Wissen noch nicht gewurzelt hat, sondern einfach nur auf der oberen Schicht oder in der oberen Kruste ist und deswegen, wenn es drauf ankommt im Leben, einfach nicht zur Verfügung steht, dieses Wissen. Es ist weggeblasen von dem Sturm der Veränderung, die in unserem Leben nicht so unausweichlich sind. Ne? So möchte ich euch also wirklich bitten, hier eine Lesereform einzulegen. Dass ihr habt die Zettel da mit den Anweisungen und ihr kriegt nachher einen fantastischen Newsletter. Wir haben einen sehr nice Devotee in unserem Team, also zwei sehr nice Devotees, Tushta und Mangala, die diese Newsletter erstellen und die es wirklich sehr, sehr gut machen. Mangala ist eine wirklich sehr bewanderte Psychologin, die sich mit allen Arten der Psychologie befasst haben, die übrigens auch für die, die mal Rat brauchen, wo sie sich psychologisch ein bisschen einrenken müssen, kann sehr gut coachen. Also hat schon sehr vielen Devotees in Deutschland wirklich entscheidend geholfen, Herr Ratschläge. Und die macht eben diesen Training-Newsletter nach Gesichtspunkten.
Guten Morgen. Ja,
die sie da so kennt. Gut. Ich möchte jetzt etwas sagen, um dieses Retreat zu Ende zu bringen? Closing the retreat, nennen wir das. Oder taking the retreat home. Ich möchte das wiederholen, was ich eigentlich jedes Mal sage, weil ich es für so wichtig halte. Könnt ihr euch erinnern, wir hatten gesagt, die Heiligen Schriften sind nicht so sehr zur Information wie zur Transformation bestimmt. Und ich hatte dann mit einem Devotee gesprochen, der mich gefragt hatte, ja, jetzt hast du gerade wieder ein Konzept von mir vernichtet. Ich lese, um Informationen anzusammeln. Und du hast gesagt, dass das Lesen überhaupt einen anderen Zweck erfüllt. Ich möchte euch gerne sagen, natürlich gibt es Lesen, auch in den Heiligen Schriften, wo wir in möglichst kurzer Zeit Informationen ansammeln, die wir vielleicht zusammenstellen wollen für einen Vortrag oder einfach, weil wir ein Lebensthema haben und dazu die Perspektive der Schriften uns wünschen. Dies Lesen hat seine Berechtigung, aber das, was ich euch beigebracht habe, also, oder was das Thema dieses Retreats war, war euch etwas anderes zu zeigen, nämlich wie ihr in einen lebendigen Austausch mit Krishna in Form des Bhagavatams treten könnt und mit den Sadhus. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist mehr die persönliche oder ja, die Dimension im persönlichen Lebens, wo es uns vorrangig um die Transformation des Herzens geht. Und Prabhupada hat einmal geschrieben in einer Erläuterung, dass das ganze Ziel der vedischen Kultur besteht in der Transformation des Herzens, sodass ein Mensch, der sich Gott abgewandt hat, wieder ein Diener des Herrn werden wird. Und wirklich, in dem Augenblick, wo ihr in dieser Position anlangt, ich bin ein Diener Krishnas, und zurückschaut auf euer gesamtes Leben vor dem Verständnis, dass ihr ein Diener wart, oder auch euer Leben, was ihr nur ahnungsweise noch in Erinnerung habt, eure vielen Vorleben. In dem Augenblick, wo ihr von der spirituellen Position, ich bin ein Diener Krishnas, zurückschaut und vorwärts schaut, sieht das Leben total anders aus. Es gibt einfach keine Probleme mehr. Weil die Probleme kommen wirklich alle aus dem Geist. Die sind nicht real. Was real ist, ist, dass du eine ewige spirituelle Seele bist und ein Teil Krishnas. Das ist wirklich das Einzige, was zählt. Und wenn du diese Stufe erreicht hast, ihr schaut mich an, dann ist es nicht mehr wichtig, wie du und dieses und jenes und das große Thema Partnerschaft und die Freuden und die Horrors der Partnerschaft. Das ist einfach nicht mehr das Thema. Das ist gelöst und du wirst damit umgehen, so wie es wichtig ist für dein Voranschreiten. Vielleicht wirst du in einer Partnerschaft sein, vielleicht nicht, aber das wirst du Krishnas Arrangierung überlassen. Das spirituelle Leben kommt wirklich, fängt wirklich an, wenn wir unseren Kopf so ein bisschen aus dieser Bewusstseinsschicht, wo wir drauf sind, so rausstecken. Und dann sind wir noch am gleichen Ort, aber alles sieht anders aus. Und alles sieht voller Hoffnung aus. Die Umgebung ist dir freundlich gesonnen. Du wirst das merken. Da gibt es niemanden, der dich hasst oder der dir Probleme macht. Das kommt alles nur, wenn du so runter sinkst und wieder unter Wasser bist. Spirituelles Leben hat Prabhupada einmal bezeichnet als das Leben above the clouds, über den Wolken der Maya. So, gut. Und durch das Srimad Bhagavatam Lesen kann dieses above the clouds sehr, sehr schnell erreicht werden. Das ist für jeden möglich, das zu erkennen. Das ist nicht nur etwas, was ihr vielleicht hier kurz einmal erfahren könnt. Ihr müsst nur das Samyak machen, proper machen, indem ihr nicht auf dieser äußeren Bewusstseinskruste verbleibt, wo sich das materielle Leben abspielt, sondern tiefer und tiefer geht, am besten in den Herzensbereich hinein, wo die Seele und die Überseele gegenwärtig ist. Deswegen heißt ja unser großes Thema Sacred Space, nicht? Unser übergeordnetes Thema, dass wir dahin kommen. Ihr werdet mit diesen Informationen zurück nach Hause gehen und ich habe Nachrichten für euch. Ihr werdet glücklich und sein die ersten 5 Minuten und dann geht's los. Ihr hört ein Klopfen. Oh nein, ich will dich nicht besuchen, ich will dich nicht einlassen. Es wird lauter, das Klopfen. Nein, nein, nein. Niemand ist zu Hause hier. Ich bin noch in Teufen. Klopfen ist noch lauter. Schließlich schleicht ihr euch widerwillig zur Tür. Ihr wisst, wer da vorne steht. Euer langweiliges, altes, kleines Leben. Was ihr sehr gut kennt, was in euren Angewohnheiten fest verwurzelt ist, euren Denkangewohnheiten, euren Handlungsangewohnheiten und so weiter, euer kleines Leben. Damit das Leben groß wird, müsst ihr in dieses kleine Leben jetzt, was weder ihr lässt es durch die Tür hinein oder es wird sich durch das Fenster einen Eingang verschaffen. Ihr müsst dieses kleine Leben zu einem großen Leben werden lassen, indem ihr etwas aus diesem Retreat mitnimmt. Was ich euch gerne mitgeben möchte, ist, dass ihr wirklich täglich, Jai Gopal, das schaffst du, mindestens einen Shloka rezitierst. Oder? 5, also das muss man, du sagst, das schaffe ich, wenn ich es will. Warum soll man das nicht wollen? Warum soll man nicht das kleine Leben zu einem großen Leben werden lassen? Mit großen Perspektiven. Deswegen nimmt eine Praxis mit, lest täglich im Bhagavatam, so wie ihr es jetzt gelernt habt, den vertiefenden Lesen. Ich lese nochmal aus dem Padma Purana für euch etwas vor. Wenn du wirklich die höchste Vollkommenheit erlangen möchtest, solltest du wenigstens einen Bhagavatam-Vers am Tag rezitieren. Und wenn du das nicht kannst, rezitiere wenigstens einen halben Vers. Ich kann euch sagen, ich habe das tatsächlich gemacht und ich merke, wie sich mein Leben verändert. Ich hatte damit angefangen und leider die Praxis dann unterbrochen, als ich sehr jung war im Krishna-Bewusstsein. Ich war gerade 18 Jahre alt und da hatte ich sehr viel Service zu tun, wie eigentlich immer. Man sucht sich das vermutlich auch. Und dann habe ich einfach gedacht, ich mache das einfach, ich lese mindestens 3 Verse Bhagavatam. Ich hatte 3 gedacht, weil ich dachte, 3 aller guten Dinge sind 3, hatte mir meine Mutter beigebracht. Und so habe ich 3 Texte gelesen. Und habe das beibehalten. Und was immer kam im Leben, ich habe immer 3 Texte gelesen, bis ich das dann irgendwann mal, das war glaube ich nach einer Operation, war so und so alles drüber und runter ging mit meiner spirituellen Praxis, dann unterließ und dann habe ich unlängst wieder angefangen damit. Und ich mache es so, dass ich wenigstens eine halbe Stunde lese. Und wirklich, ich kann jetzt sagen, denn mir geht es sehr gut am Tag, bei auch den ganzen Servicen, wenn ich diese Praxis einhalte. Und das mache ich. Das ist nicht schwierig. Manchmal lese ich noch abends, wenn ich es wirklich morgens nicht geschafft habe, aus irgendeinem Grunde. Und so weiter. Und das würde ich euch wirklich mitgeben. Und zwar, dass ihr dabei die Methode dieses reflektiven oder vertieften Lesens anwendet. Das ist schon sehr wichtig. Ihr müsst denken, ach, so eine Technik, ich auf meine alten Tage, ich bleibe lieber bei meinen alten Gewohnheiten. Aber das ist nicht sehr schwierig. Das geht nach 3 Tagen, wirst du das automatisch machen. Okay, schau dann, was ist die Information? Dann Manaha, reflektieren, was bedeutet das denn jetzt noch genau? Und dann Nididhyasana, du wünschst dir einfach, das anzuwenden. Da habe ich noch einen tollen Hinweis gekriegt von Jai Gopal. Es gibt in diesem Wort Nididhyasana eine Wortwurzel, Nidyai. Nidyai bedeutet beobachten meditieren und kontemplieren und solche Dinge. Nun, aus dieser Wortwurzel ist das Wort Nididhyasana gereift, was die, jetzt kommt ein schwieriges Wort, desiderative, sag mal das Wort.
Desiderative Form.
Was die desiderative Form von Nidyai ist. Was heißt das zu Deutsch? Das heißt, desiderativ, das ist die Seite drin, nicht? Du wünschst dir zu meditieren, du wünschst dir zu kontemplieren, du wünschst dir das in dein Leben anzuwenden. Das ist Nididhyasana. Du hast den Wunsch dazu. Du hast die Absicht dazu. Und wenn du das machst, dann wird das irgendwann einmal Realität. Denn alles, was du dir wünschst, wird Wirklichkeit. Was du dir nicht wünschst, wird keine Wirklichkeit. Dieser ganzen Welt liegt eines zugrunde, der Wunsch. Der Rest, also all das, was nach dem Wunsch kommt, die Realisation des Wunsches, wird durch die materielle Energie bewerkstelligt, die sich unter der Führung Gottes bewegt. Nach deinem Wunsch. So, wünsche dir einfach, tiefer zu werden im Bhagavatam und du wirst es wird geschehen. Ich möchte jetzt eine letzte kleine Übung machen. Ich möchte euch bitten, euch zu eurem Retreat-Partner, also auch wer jetzt geradezu bei euch sitzt, das ist jetzt, brauche nicht der Buddy zu sein, einfach die Devotees, die bei euch in der Nähe sind, können auch neue sein, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ich möchte euch bitten, zu denen umzudrehen und einmal nochmal zu reflektieren, wie dieses Retreat für euch war. Die Frage war, was hat mich im Retreat berührt? Das ist die Frage. Was hat bei mir so angeklopft? Was war bei mir, was ist bei mir gekommen? Vielleicht war es eine Technik, vielleicht war es beim Lesen des Bhagavatams eine bestimmte Einsicht, die ihr gerne noch einmal reflektieren möchtet. Und so weiter. Ich halte diese Übung für sehr wichtig, am Ende eines Events noch mal ganz kurz zu reflektieren. Das machen wir immer im Sharanagati-Wagen. Unser Wagen heißt Radha Sharanagati. Und dort stellen wir immer die Fragen so: Wir haben jetzt gerade das und das gemacht. Was hat dich berührt auf der Event? Und unser Team reflektiert das dann auch. Also, und wer auch immer bei uns im Auto als Mitfahrer dabei sitzt. Das ist sehr, sehr gut, weil so können wir das vielleicht nochmal festhalten. Ja? Bitte macht das hier. Ist die Frage klar? Gut. Dann, ja, wir haben ungefähr 5 bis 7 Minuten Zeit dafür. Du kommst ja danach dran. Nach du erstmal zuerst. Ja, und dann an. Ja. So schön. Ja, damit sind wir zum Teil 2 unseres Retreats gekommen, nämlich der persönlichen Praxis, der persönlichen Anwendung im Alltag. Wir möchten euch jetzt noch ein paar Informationen geben, wie ihr mit unserem Team in Kontakt bleiben könnt, ein paar Ausblicke und so weiter. Und ich werde das Mikrofon an Bano Langeweg geben, die sich um diesen Teil bei uns kümmert.
Hare Krishna. Schön, vielen herzlichen Dank an euch alle, die wieder mitgemacht habt. War wirklich eine große Ehre, euch alle zu treffen und auch einen kleinen Beitrag leisten zu können, indem ich Sachinanda Swami ein bisschen assistieren durfte und somit dann auch euch. Und gestern habe ich ihm gesagt, du machst 98% und ich mache 2%, ein bisschen etwas. Und wie fühlt sich das wohl an für dich? Weil für mich ist es schon sehr überwältigend. Und du sitzt da und du schaust wirklich, dass alle 50 Retreat-Teilnehmer wirklich alles, also das Beste für sich mitnehmen. Und manchmal hat er gesagt, er schwitzt wirklich nach einem solchen Vortrag zu seinen Händen. Aber es ist so viel mentale und ein bisschen, also so Energie, die er versucht wirklich zu geben und sich zu connecten und wirklich jeden Retreat-Teilnehmer zu begleiten. Und ich habe gedacht, wow, wenn ich jetzt dankbar bin zu Sachinanda Swami, dann werde ich das, was ich gespürt habe, dass ich verändern soll, das werde ich dann wirklich anwenden. Weil, und auch wenn man dankbar sich fühlt gegenüber der Guru Parampara und überhaupt das, zu Krishna auch, dass wir diese Gelegenheit haben im Leben. Und ich wünsche wirklich für euch alle, dass ihr diesen Funken, den ihr jetzt erhalten habt, dass ihr etwas verändern wollt, in eurem Leben etwas mitnehmen wollt von diesem Mitglied, dass ihr wirklich wächst und dass ihr ihm täglich mehr Holz, also zu diesem Feuer gibt, indem ihr das wirklich auch die Kraft findet, das anzuwenden. Weil das wird das Ausschlaggebende sein, was auch Krishna Prema Rupa gesagt hat. Diese Retreats sind unglaublich toll, aber die wirken wirklich, wenn man sie anwendet. Also dann auch im Alltag. Und ja, nur so viel als wirklich ganz gute Wünsche für euch alle. Und ja, wir sehen uns nochmals. Ups. Und zwar haben wir das Retreat Nummer 5 vom 30. August bis 1. September, auch hier in diesem Haus. Und zwar ist der 30. August ein Tag nach Srila Prabhupadas Appearance Day. Das heißt nur, dass ihr so ungefähr wisst, vielleicht hilft euch das, euch zu orientieren. Also 2 Tage nach Janmashtami. Sachinanda Swami wird direkt von Spanien hierher fliegen. Und dann fangen wir an hier mit dem Retreat. Und es wird um Murti-Seva gehen, oder die Deity-Verehrung. Vielleicht wollt ihr auch eure Deities mitbringen und vielleicht den Zimmern dann auch verehren, wenn sie nicht alle auf dem Altar passen. Einfach so, wir schreiben euch dann auch noch diesbezüglich. Und wie ihr in Kontakt bleiben könnt, natürlich durch die www.sachinandanaswami.com Webadresse. Da findet ihr auch viele inspirierende Artikel und Gebete und auch der Schedule von Sachinanda Swami und vieles mehr. Ich wollte auch noch sagen, weil ihr den Trainingletter erhalten werdet. Ich weiß nicht, habt ihr alle miteinander Chaitanya per E-Mail kontaktiert? Das heißt, wir haben alle eure E-Mails oder wollt ihr lieber eure E-Mails nochmals aufschreiben?
Die meisten haben wir, einfach jetzt zum Beispiel von den Tempel Devotees habe ich nur die von Krishna Prema Rupa. Da müsste er das einfach weiter.
Da haben wir die meisten auch.
Ja.
Oh ja, wie ich sehe, läuft das über dich, diese.
Nee, einfach die Anmeldungen kamen zu mir.
Ja.
Dann habe ich die E-Mail.
Oh ja.